Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Schön, dass ihr wieder zuhört und dabei seid, wenn wir auch in dieser neuen Folge Seitenweise Glück die Leseliebe ganz groß feiern. Wir, das bin ich und ich nenne mich jetzt mal zuerst, ich bin Dörte und mir gegenüber sitzt...
Hella, das bin ich.
Das ist schön. Ich freue mich, liebe Hella. Wir sitzen hier im Studio und haben unsere beiden Bücher gezückt, die Romane, die zwei, um die es in dieser Folge geht. Ich wollte aber vorher noch einmal ganz kurz besonders herzlich oder ganz herzlich die Menschen begrüßen, die neu dabei sind und vielleicht gerade jetzt zum ersten Mal eine Folge Seitenweise Glück hören. Und damit die wissen, wie das hier so abläuft, dachte ich, erzählen wir noch einmal kurz, was wir so machen in diesem Podcast.
Quasi einen kleinen Guide für unsere Podcast-Folgen.
Auf jeden Fall.
Wir besprechen in diesen, wir sagen immer regulären Folgen, zwei Bücher, die wir gelesen haben, über die wir vorher nicht gesprochen haben. Also George und ich unterhalten uns darüber nicht, sondern lassen uns hier überraschen am Mikro, was die jeweils andere über das Buch denkt. Wir haben immer eine Klammer für die beiden Bücher. Manchmal löst sich die auch während der Unterhaltung auf. Schauen wir mal, wie es dieses Mal ist. Und das sind Bücher, die sind entweder ganz frisch auf dem Markt oder die sind Dauerbrenner auf der Bestsellerliste. Oder sie wurden uns zugetragen. Es sind Tipps. Sie haben uns inspiriert, begeistert, nicht mehr losgelassen. Sie haben uns zu Tränen gerührt, zum Lachen gebracht und was Bücher sonst noch alles können. Und das besprechen wir alles hier.
Diese Folge ist die Klammer, die du gerade schon angesprochen hast, die thematische Klammer Familiengeheimnisse. Und wir haben diese beiden Romane gelesen. Von Rebecca Frank, Stromlinien.
Und von Katja Keveritsch, Das Flüstern, Der Marsch.
Und diese beiden Romane haben uns sehr überrascht schon mal. Ne? Das ist eigentlich das Einzige, worüber wir vor der Aufnahme gesprochen haben, dass die sich doch ziemlich ähnlich sind, die beiden Romane.
Ja, auf so vielen Ebenen.
Ja, das ist also krass, ne?
Wahnsinn.
Ja, wir kommen darauf gleich nochmal zu sprechen. Vorab aber, wenn ihr jetzt schon gespannt seid, was denn die Familiengeheimnisse in diesen beiden Romanen sind oder warum wir finden, dass sie sich erstmal ähnlich sind in bestimmten Elementen, dann macht doch mit bei unserer Verlosung. Ihr könnt diese beiden Romane nämlich gewinnen und das geht folgendermaßen.
Ihr lauscht aufmerksam und im Verlauf der Folge sagen wir ein Codewort. Das notiert ihr und schickt uns als E-Mail an buchclub@bildderfrau.de. Ihr habt dann Zeit bis zum 18. Oktober 2025 und mit etwas Glück gewinnt ihr diese beiden Bücher. Alle Teilnahmebedingungen findet ihr auch noch einmal in den Shownotes und das Codewort gibt's später.
Auf jeden Fall. So, und jetzt gehen wir rein, oder?
Ich wollte noch ganz kurz was sagen, weil wir spoilern ja nicht in unseren Folgen. Das haben wir uns fest auf die Fahne geschrieben. Es ist manchmal auch eher echt schwierig für alle, die jetzt neu dabei sind, weil gerade so bei Krimis, wenn wir Krimis besprechen, müssen wir immer echt aufpassen. Diese Folge ist jetzt die Klammer Familiengeheimnisse und natürlich werden wir die auch nicht auflösen. Deswegen finde ich, da haben wir uns so ein bisschen ein Ei gelegt, aber wir können ja zumindest anteasern, worin das Geheimnis besteht oder welches Rätsel gelöst werden wird in den Büchern. Aber da müssen wir dann auch aufhören.
Ja, und wir können es ja jetzt gegenseitig versprechen, dass wir, wenn wir das Gefühl haben, die andere spoilert gerade ein bisschen aus Versehen oder verrät zu viel, Stopp sagen.
Genau.
Okay.
Gut. Mit welchem Buch fangen wir denn heute an?
Ich würde sagen, wir fangen an mit dem aktuelleren der beiden. Und zwar ist das von Katja Keveritsch, Das Flüstern der Marsch, erschienen bei Hofmann und Campe, ganz frisch im September 2025. Und du, liebe Hella, erzählst uns mal, worum es in diesem Roman geht.
Denn auch das machen wir immer. Wir fassen kurz zusammen, worum es geht und dann steigen wir ein in die Diskussion. Der 80. Geburtstag ihres Opas Karl steht bevor und ein paar Tage vorher kommt Mona schon zu Besuch. In die Marsch, denn das Ganze spielt vor den Toren Hamburgs an der Elbe. Karl ist alleine zu Hause. Von seiner Frau Annemie, der Oma von Mona, fehlt jede Spur. Sie ist seit ein paar Tagen schon nicht mehr da und während Mona das total beunruhigt, scheint Karl das Verschwinden seiner Frau nicht groß zu interessieren. Nach und nach reisen dann auch seine anderen Kinder an, zwei Söhne und auch eine Tochter, die Mutter von Mona, die kommt sogar aus Asien, meine ich, hergeflogen. Also die ist auf jeden Fall auf einem anderen Kontinent gerade unterwegs und arbeitet dort. Die Familie meldet Annemie offiziell als vermisst bei der Polizei. Aber Karl bleibt immer noch ziemlich ruhig. Statt sich selbst auf die Suche nach seiner Frau zu machen, feiert er seinen 80. Geburtstag groß auf dem Dorf in einem Saal. Hält auch eine Rede, aber zu Annemie sagt er kein Wort. Mona begibt sich dann selbst auf die Suche nach ihrer Oma und deckt auch mit Hilfe ihres früheren Spielkameradens langsam die Vergangenheit ihrer Oma auf und ordnet dabei auch ihr eigenes Leben ganz neu. Als erstes möchte ich dir ein Gefühl mitteilen, was ich hatte beim Lesen. Wut.
Oh ja, danke Hella.
Auf Karl.
Danke Hella. Ja, und ich möchte es erweitern. Genau das habe ich auch gespürt. Wut auf Karl und eigentlich auch auf fast alle anderen männlichen Figuren in diesem Roman.
Ja, also, das stimmt. Die Söhne sind ja auch, also ich will nicht sagen, dass sie so passiv sind wie Karl. Aber es gibt ja von dem einen Sohn auch eine Ehefrau, nämlich Janne. Und man merkt auch ziemlich schnell, dass der auch nicht besonders gut geht. Ja, man hat so das Gefühl, ist es vielleicht so eine Depression oder ein Burnout, in das sie schlittert. Und ja, ihr Ehemann, also Karls Sohn, also ich weiß nicht, ob es ihn kalt lässt, ob er es einfach nicht richtig sieht, ob er nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Also ganz merkwürdige Verhaltensweisen legt der an den Tag. Aber ich war vor allen Dingen wütend auf Karl, weil ich ganz lange dachte, weil das entblättert sich ja, die Familiengeschichte entblättert sich nach und nach, das Familiengeheimnis, aber da muss man schon sagen, Geheimnisse.
Ja.
Tatsächlich.
Ja.
Die entblättern sich so nach und nach, das heißt, am Anfang wissen wir natürlich gar nicht viel und da ist die Wut dann natürlich auch stärker, weil ich mir denke, also, er wird 80, sie ist auch so um den Dreh und sie ist jetzt einfach weg und ihn kümmert das nicht so richtig? Also, hä?
Nee, und ihm ist auch wichtiger, was die anderen im Dorf denken.
Ja.
Und er ist so ein bisschen der Typ, so bloß nicht zu viel Aufsehen erregen, sich nicht wichtig machen, was sollen denn die Leute denken? Und aber auch, das sagt er auch ganz oft, nicht in der Vergangenheit rühren. So, das ist es, ne? Und das macht natürlich die Mona, seine Enkelin, ganz andere Generation, die da auch sozusagen aus Hamburg angereist kommt und in diesen kleinen Dorf, Marschlande, Kosmos, auch ein bisschen von außen drauf blicken kann, die macht das natürlich total fuchsig. Das kann ich auch verstehen. Und trotzdem merkt man, dass sie auch nur im Rahmen ihrer Handlungsmöglichkeiten irgendwie da an den Opa rankommt, auch an den Rest der Familie, ihre Onkel zum Beispiel und so, ne? Und ihre Mutter ist auch eigentlich den ersten Teil des Romans zumindest nicht anwesend und man fragt sich, was ist eigentlich mit Monas Mutter? Also da merkt man schon, dass es sehr, sehr viele Verbindungen gibt in dieser Familie und auch super viel Ungesagtes. Und das ist ja eigentlich das, was ein Geheimnis macht, wenn man nicht drüber spricht, ne? Und diese Sprachlosigkeit, die da vor allen Dingen von Karl ausgeht und deswegen vielleicht auch die Wut, die spürt man sofort.
Ja, zumal man könnte natürlich sagen, gut, dann soll er halt nicht nach seiner Frau suchen, aber er gibt ja noch nicht mal mehr Informationen irgendwie preis oder immer wieder taucht diese Frage auf, habt ihr euch vielleicht gestritten, bevor sie verschwunden ist und so weiter. Und das limitiert natürlich nicht nur die Polizei, aber auch Mona in der Suche nach ihrer Oma.
Ja, völlig komisch, ne?
Ja.
Aber ich habe gerade schon gesagt, so zum Thema Geheimnisse und Sprachlosigkeit und Nichtsprechen, ne? Das Interessante an diesem Roman ist ja auch ein bisschen, wenn wir uns die Erzählstruktur angucken, dass wir sozusagen die Mona haben, die hat einzelne Kapitel, einzelne Fragmente, aus denen sich dann die Gesamthandlung zusammensetzt. Und diese Kapitel spielen im Sommer 2024, in dem Sommer, in dem die Oma, Annemie heißt sie, vermisst wird. Und diese Kapitel sind aus der Ich-Perspektive erzählt von Mona. Und dann haben wir noch drei andere Frauenstimmen dazu, die aber auch an unterschiedlichen Zeitpunkten, in unterschiedlichen Generationen, würde ich fast sagen, spielen. Also wir haben Annemie, deren Stimme man hört, zumindest deren Perspektive erzählt wird. Das ist dann eine Sie-Perspektive. Das spielt dann so in den 1960ern, meine ich.
Ja, das überstreckt sich über ganz viele Zeitraum und landet dann auch in 2024.
Zum Schluss, ne, in der Form von einer Auflösung, also nähert sich an. Dann gibt es Jana, die du gerade schon erwähnt hast. Das ist die Frau von Stefan, also eine Schwiegertochter von Karl und Annemie. Deren Handlungsstrang entfaltet sich auch so 2024 um die Tage des Verschwindens von Annemie. Und dann kommt noch Freya, über die wir mehr erfahren, die in Hamburg lebt und deren Handlungsstrang beginnt 1994. Und ein Stück der Spannung dieses Romans, auch was das Familiengeheimnis, finde ich, angeht, dreht sich auch darum, wer denn Freya jetzt ist und wie sie eigentlich zusammenhängt mit dem Rest. Also mir ging es beim Lesen immer so, ich habe permanent in diesen einzelnen Kapiteln, diesen einzelnen Frauenstimmen und den einzelnen Handlungssträngen nach so Hinweisen gesucht, wie die denn zusammenhängen.
Ja, und ich dachte erst, sie sei eine andere.
Ja, das dachte ich auch.
Das Problem jetzt ist, dass wir nicht sagen können, weil dann würden wir sehr viel auflösen und das wäre schade für alle, die dieses Buch noch lesen möchten.
Zumal ja wirklich, ich finde, Hinweise darauf, wie die Zusammenhänge da sein könnten, wirklich nur sehr rar gestreut sind. Also ja. Ich musste beim Lesen an irgendeinem Zeitpunkt für mich akzeptieren, dass ich das vielleicht auch erst zum Schluss erfahren werde, wie diese vier Frauen eigentlich zusammenhängen, so ein bisschen. Ja. Also ich, ne, weißt du, ich habe dann gemerkt, nee, ich bin auf der falschen Fährte, wie du gesagt hast. Und dann dachte ich irgendwann, ach nee, dann ist sie doch jemand anders. Mhm. Und das ist dann aber eine Auflösung mit Knall, würde ich sagen.
Ja, weil diese Auflösung, wie sie zusammenhängt mit diesen anderen drei Frauen und dann letzten Endes natürlich mit diesem ganzen, mit allen Figuren in diesem Buch, wenn sich das auflöst, weiß man, dann ist alles aufgelöst eigentlich schon fast.
Ich wollte noch mal ganz kurz, wo wir schon so ein bisschen bei der Erzählstruktur sind, ne, wollte ich dich noch mal fragen, das ist ja eher ungewöhnlich, finde ich, dass man die Perspektiven so mischt, ne, dass der eine Teil in Ich-Perspektive erzählt wird und die anderen drei Fragmente, Handlungsstränge in der Sie-Perspektive der anderen drei Frauen. Was macht denn das mit dir? Was hat denn das für einen Effekt auf dich als Leserin?
Na, es bringt mir natürlich einen Charakter näher und die anderen bleiben weiter weg. In dem Falle Mona, aber Mona ist natürlich auch die aktivste in diesem Buch. Deswegen fand ich das schon schlüssig, dass sie eine Ich-Perspektive eingenommen hat. Und wir uns natürlich so auch, weil wir ihr näher sind, unbewusst irgendwie auch auf ihre Seite schlagen.
Also sie wird dadurch schon eigentlich zur Protagonistin,
ja,
ne?
Würde ich auch sagen.
Ja. Ja, und dann haben wir natürlich mit Mona die Möglichkeit, so ein bisschen ihrem Weg zur Auflösung zu folgen, weil sie ja schon, wie du sagst, die Aktivste ist, die sich bemüht, herauszufinden, was da passiert ist. Und dadurch, dass wir halt dann ihre Ich-Perspektive und damit auch, ne, ihr Innerstes, aber auch die Grenzen ihres Horizontes mitlesen, sind wir natürlich weiterhin gespannt und begleiten sie gerne durch all die Hinweise und durch das Wirrwarr so ein bisschen und auch in ihrer persönlichen Probleme, weil da passiert ja auch in ihrem Leben einiges. Ja. Ne?
Beide Bücher, die wir besprechen, spielen ja in einem ähnlichen Setting.
Ja.
Nämlich vor den Toren Hamburgs an der Elbe in den Marschlanden. Das Buch heißt ja auch Das Flüstern der Marsch. Ich finde allerdings, dass die Marsch hier gar nicht so eine riesige Rolle spielt im Vergleich zum anderen Buch.
Ja, das finde ich auch ganz spannend. Ich finde vor allen Dingen eine andere Rolle. Also in Stromlinien, da sprechen wir ja gleich auch nochmal drüber, hat man, finde ich, schon so die Natur, die Marsch, die Elbe, all das schon als so idyllischen Rückzugsraum zu großen Teilen. Ich finde, in Das Flüstern der Marsch ist die Natur auch ein Stück weit da. Also gerade wenn Mona so von ihrem Gefühl des Nachhausekommens und des in die vertraute Umgebung kommend aus Hamburg beschreibt, finde ich, ist das schon auch da und wird auch sehr atmosphärisch beschrieben. Aber ich finde, in Das Flüstern der Marsch ist diese Natur, auch die harte Natur mit Ebbe und Flut und Überschwemmungen und sowas in diesem Bereich, ist auch eher was die Menschen dort formt. Weißt du, also ich finde so diese Dorfgemeinschaft und auch diesen Charakter, den Karl hat und auch dieses Harte, was Annemie hat eigentlich als Mutter, als Oma, das ist jetzt, glaube ich, nicht zu viel verraten, das ist auch viel geformt, finde ich, durch die feste Dorfgemeinschaft, die diese dann doch auch raue, zwar wunderschöne, aber auch raue Natur um sie rum häufig dann doch einfordert. Mhm. So. Also ich finde, die Natur hat da ein sehr formendes Element.
Genau, aber wichtig ist, glaube ich, dieses Dörfliche. Ob das dann an der Elbe ist oder woanders, aber dieses, auf jeden Fall dieses, ja, das ist ja noch nicht mal kleinstädtisch, das ist ja schon wirklich Dorf.
Ja, genau. Ja. Und ich finde auch, dass es irgendwie, wenn wir jetzt schon ein bisschen im Vergleichen sind, und da finde ich, können wir gleich nochmal auch ein bisschen genauer drüber sprechen, wenn wir Stromlinien besprechen, aber wenn wir schon im Vergleichen sind, finde ich, dass das Flüstern der Marsch irgendwie für mich auch sehr, sehr doll ein Roman übers Muttersein ist, übers Muttersein in verschiedenen Generationen auch ganz stark und ich finde auch ein feministischer Roman, weil einfach einem sehr bewusst wird, in welcher Rolle Frauen sind, teilweise auch noch sind, in welcher Rolle sie lange waren, was da für Mechanismen greifen, die auch zumindest früher dann unterdrücken, in Schranken weisen, also Annemie, und damit ist, glaube ich, auch nicht zu viel verraten, der passiert absolut was Schicksalhaftes und ja, hat einen Schicksalsschlag bekommen, der aufgrund von das wird so gemacht und das gehört sich nicht anders, ihr ganzes Leben wie ein Schatten über ihr liegt.
Und sie auch dahingehend formt, weil sie wird dadurch ja auch ein ganz anderer Mensch, eine ganz andere Frau und das lässt sie halt nie wieder los. Genau, die haben wir. Dann haben wir die Mama von Mona, die auch aufgrund von Familienstrukturen zu der Frau wird, die sie ist und auch dann eigentlich eine abwesende Mutter ist, weil sie eben immer im Ausland arbeitet und Mona im Grunde zurücklässt. Dann haben wir Janne, die, ich sag mal so, diese klassische Familienrolle einnimmt oder Mutterrolle einnimmt, also klassisch im Sinne von, so wird das ja oft auch immer noch gesehen, die haben drei Kinder, der Mann arbeitet, sie kümmert sich um die Kinder, die bewohnen ein Haus auf dem Dorf und sie struggelt mit all dem. Und dann haben wir noch Mona, die auch zu Beginn des Buches schon klar macht, dass sie eben auch ein Kind erwartet und ihr ja On-Off-Partner, also der Vater ihres ungeborenen Kindes, jetzt in Amerika wohnt. Mit dem waren sie gar nicht so richtig zusammen, aber den kennt sie auch schon ewig und so weiter. Also die da auch sich da zurechtfinden muss und sich überlegen muss, ja, will ich das, kann ich das? Also vier Frauen und vier verschiedene Mutterrollen.
Ja, aber vier Frauen, die sich an irgendeiner Stelle des Romans, finde ich, zumindest drei der Frauenfiguren zusammentun und eine Sprache finden, die Männer vergeblich suchen. Ja. Also das wird ganz klar, finde ich. Also wenn wir jetzt auch nochmal im Kontext Familiengeheimnisse denken, dann ist es ganz klar, dass das hier die Frauen sind und die weiblichen Perspektiven, die auf der Suche sind nach einer Sprache, die versuchen, Dinge in der Vergangenheit aufzuarbeiten und da eigentlich auch ein bisschen ankämpfen, im Gegensatz zu Karl, der ja sich komplett verweigert, zu sprechen und aufzuarbeiten. Und seine Söhne, muss ich auch mal sagen, Stefan und Sven, meine ich, ne, die in dem Buch dann beide so um die 40 sind, aber eigentlich auch nicht reden wollen und so ein bisschen sagen, ne, zwar eigentlich deutlich spüren müssten, dass die Vergangenheit auch auf ihnen lastet. Der Stefan, wie du sagst, von dem du schon erzählt hast, der Familienvater, der Mann von Janne, der irgendwie ein bisschen auch Zwänge hat, unter Zwängen leidet, so klingt das zumindest, finde ich, ne, so Ordnungszwänge und so, und aber da nicht drüber hinausschaut und irgendwie merkt, gut, vielleicht müssen wir uns mal zusammensetzen. Und es gibt so ein paar Stellen in dem Buch, wo wirklich die Frauen sagen, so, und jetzt setzen wir uns hier hin und jetzt sprechen wir darüber, weil wir jetzt eine Art von Bann irgendwie brechen wollen. Aber es sind die Frauen, die die Sprache finden und die Stimme haben auch in dem Roman. Und deswegen auch, finde ich, das schon eine Form von feministischem Ansatz.
Und meinst du, das liegt auch daran, dass es in dem Roman auch die Frauen sind, die leiden?
Ja, spannende Frage. Ja, ich glaube schon. Aber nicht nur, die Männer leiden ja auch. Ich stelle mir jetzt auch nicht Karl als glücklichen Mann vor.
Ja, das stimmt.
Eher als Mann. Also, ne? Aber ich glaube, Frauen, die leiden, das im zweiten Schritt erkennen und im dritten Schritt was dagegen tun wollen. Genau. Und ich habe das Gefühl, und deswegen, also die Männer sind ein bisschen in ihrer Rolle so erstarrt oder finden gefangen? Da nicht richtig raus. Auch gefangen, ja.
Apropos gefangen. Ja.
Oh Gott.
Es war eine Überleitung, die so nicht geplant war, aber sie passt ganz gut.
Oh ja, das stimmt.
Bevor wir jetzt mit dem zweiten Buch weitermachen und genau da anknüpfen, könnte hier Werbung kommen.
Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei. Und Hella, wenn wir schon dabei sind, schieben wir schnell noch was anderes ein. Und zwar das Codewort für unsere Verlosung, das da lautet:
Vergangenheit.
Oh ja. Und wenn ihr Stromlinien und das Flüstern der Marsch als kleines Seitenweise Glück Bücherpaket gewinnen wollt, dann schickt uns dieses Codewort Vergangenheit an buchclub@bildderfrau.de. Teilnahmebedingungen und auch noch ein paar mehr Infos gibt es in den Shownotes.
Dann fang uns mal ein und erzähl uns kurz, liebe Dörte, worum es in Stromlinien von Rebecca Frank, erschienen bei Fischer, geht.
Die Zwillinge Enna und Jale können es nicht erwarten. Seit Jahren nämlich zählen sie ihren ganz persönlichen Countdown herunter und bald soll es soweit sein. Der 16. August 2023, das wird nämlich der Tag sein, der das Leben der beiden 17-Jährigen für immer verändern wird. Das wissen sie ganz genau. Und deswegen fiebern sie auch so sehr darauf hin. Es ist nämlich der Tag, an dem ihre Mutter Alea nach fast 40 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird. Warum sie so lange dort inhaftiert war, wissen Jale und Enna nicht genau. Ihre Oma Emi, bei der sind sie aufgewachsen, weil ihre Mutter im Gefängnis sitzt, hat es ihnen nie so richtig erzählt. Was sie aber wissen und was sie auch immer wieder spüren, ist, dass sie deswegen in ihrer Heimat rund um York in den Elbmarschen eigentlich immer eine Außenseiterrolle hatten und sie auch immer misstrauisch beäugt wurden von vielen im Dorf. Und das hat die beiden zusammengeschweißt, zu einer richtigen Einheit gemacht. Sie sind die Elbmädchen, die zusammenhalten, die gemeinsam in ihrem kleinen Boot Sturmhöhe, ja, jeder Welle des Lebens, die da so angespielt kommt, trotzen. Aber am großen Tag im August ist Jale plötzlich verschwunden. Und auch die Mutter, Alea, taucht nicht am Treffpunkt vor dem Gefängnis auf. Und dann stirbt auch noch ein Mann bei einem Unfall mit einem Sportboot auf der Elbe. Und Anna, die jetzt hier gefühlt alleine steht, macht sich verzweifelt auf die Suche nach ihrer Mutter und ihrer Schwester. Und fragt sich natürlich, sollte sie an diesem einen Tag, an dem eigentlich alles neu beginnen sollte, alles verloren haben.
Ich muss sagen, der Roman hat mich ein bisschen mitgenommen.
Ja?
Ja, weil da passiert so viel und man weiß ganz lange viele Dinge nicht. Auch hier entblättert sich alles erst so nach und nach und Richtung Ende fügt sich alles zusammen. Irgendwie haben mich diese Frauenbeziehungen, diese Schwesterbeziehung so berührt, dass mich dass mich der Roman irgendwie mitgenommen hat, aber positiv mitgenommen, ne? Also schon, also berührt und emotional auch berührt, aber diese, vor allen Dingen diese Schwesternbeziehungen, und da haben wir nicht nur Anna und Jale, sondern auch Gretje und Emi, die Oma von Anna und Jale und die Schwester von Emi. Es wird jetzt mit den Namen ein bisschen viel, aber es gibt eben zwei Schwesternbeziehungen und ja, weiß ich irgendwie, weil die einen, also Emi und Gretje, die Älteren, die haben ja dann auch keinen Kontakt mehr und irgendwann finden wir auch raus, warum das so ist. Und da habe ich gedacht, oh, das ist so schade und die brauchen sich ja eigentlich.
Voll, ne?
Und die wohnen so nah beieinander und
ja.
Die eine möchte Kontakt, die andere verweigert sich. Und die Kinder, also die Enkeltöchter von Emi, Anna und Jale, stehen irgendwie auch dazwischen. Und eigentlich brauchen sie auch ihre Großtante, weil sie haben ja ihre Mutter schon nicht, weil die im Gefängnis sitzt. Also da kam so ganz viel zusammen. Es hat mitgerissen tatsächlich.
Ja, kann ich mir total vorstellen. Und ich kann das total gut nachvollziehen. Das ging mir nämlich hier auch so. Und ich finde auch, weil neben Schwesternschaft, die ein ganz, ganz wichtiges Thema ist in dem Roman und auch sich so durchzieht, auch noch ganz andere, wirklich große Themen des Lebens verhandelt werden. Ne? Also Fragen nach Schuld und Sühne zum Beispiel. Fragen nach Verrat.
Rache.
Vergangenheit. Auch ganz, ja, Wahnsinn, wirklich. Ne? Und das sind so richtig, also das sind echte Bretter, die es da zu bohren gilt, finde ich. Und das wird einem so erst im Laufe dieses Romans klar. Und das kann ich auch total verstehen, der einen wirklich auch so mitreißt wie so ein Strom so ein bisschen. Ne? Also da hatte ich auch das Gefühl, dass sich da auch was aufbaut, fast so flutwellenartig, und man so mitgerissen wird und zwischendurch mal versucht, oben drauf zu surfen und denkt, ah, jetzt habe ich alles verstanden, und dann doch wieder ein bisschen unterstrudelt und so. Also das habe ich auch so empfunden. Und gerade so auch so Themen wie so Schwesternschaft und sowas, das berührt halt auch einfach. Ne? Und auch, ich finde zum Beispiel an Emi, wie du gerade schon gesagt hast, die Oma von Jale und Anna und auch die Mutter von Alea, die dann ins Gefängnis muss oder die lange inhaftiert ist, an der merkt man richtig, wie doll so Geheimnisse auch einsam machen können. Ne?
Ganz am Anfang im Buch steht ein Satz, bevor es losgeht. Ne? Kennt man ja, dass dann da, man, oft steht da noch ein Zitat von irgendjemandem oder das Buch ist irgendjemandem gewidmet. Und hier steht, das Buch ist für alle, die wissen, wie schwer ein Geheimnis wiegt. Und ich finde, das merkt man bei so vielen Personen in diesem Buch, Frauen, bei so vielen Frauen in diesem Buch, aber vor allen Dingen natürlich bei Emi. Also, die ja ihre Tochter ins Gefängnis ziehen lassen muss, so. Und auch eigentlich den Kindern von Alea ja nie sagt, warum die Mutter im Gefängnis ist. Das müssen die selber herausfinden.
Also
auch
ja.
Eine komische Sache. Aber ja, so nach und nach, weil es jetzt dann doch irgendwie wichtig wird, weil Anna merkt, um herauszufinden, wo ist Alea, wo ist ihre Mutter verblieben, nachdem sie offensichtlich nicht aus dem Gefängnis kam, an dem Tag, wo Anna da auf sie wartete. Wo ist ihre Schwester Jale? Sie merkt, dass das vielleicht auch alles damit zusammenhängt, was ihre Mutter verbrochen hat, was ihr zur Last gelegt wurde. So, und dann gibt's ja noch eine Geschichte noch viel weiter weg, nämlich 1923.
Gunnar.
Genau, Gunnar. Der startet 1923. Das ist der Zeitpunkt, wo wir Gunnar kennenlernen. Und Gunnar klaut auf einer Apfelplantage aus Hunger Äpfel, wird dafür verurteilt und landet auf der Gefangeneninsel in der Elbe. Und Gunnar ist der Vater von Emi.
Ja, das erfahren wir dann. Genau, also der Opa von Alea. Und das wird auch noch ein wichtiger Handlungsstrang. Und auch diesen Mann, den er da im Gefängnis kennenlernt, der ihn beeindruckt eigentlich auch, aber auch so ein bisschen ihn mit Vorsicht betrachten lässt und so, aber trotzdem erspürt, der nimmt ihn mit, der gibt ihm Möglichkeiten und so. Also ja, das sind dann so diese unterschwelligen Dinge, die so durch den Roman strömen. Das nämlich zum Beispiel auch, die so eigentlich nicht handlungstreibend sind, aber wo so Gefühle nochmal klar werden. Und ich finde, das gelingt auch sehr gut in diesem Roman, dass das, was dann noch so mitschwingt, ne, wie zum Beispiel auch, dass sich Anna, die Protagonistin, würde ich sagen, um die es sich dreht, auch hier wieder eine einzelne Ich-Perspektive, wie schon in Das Flüstern der Marsch, dass die sich zum Beispiel auch so langsam verliebt in dem Roman und so. Also ich finde, das sind so schöne, so zwischenmenschliche, schöne oder bedenkliche, wie jetzt bei Gunnar und Wilke heißt der, glaube ich, Rudolf Wilke, so Strömungen, die so zwischen den Zeilen stehen. Und das mochte ich auch sehr gerne. Es ist mir aufgefallen, dass in all dieser großen Dramatik und diese großen Themen, die behandelt werden, wie zum Beispiel Schuld, ne, und Alea, das lernen wir, lädt sehr, sehr große Schuld auf sich und auch die Frage, wie sie dann damit lebt und wie sie damit auch im Gefängnis lebt und weiterlebt, das ist ein ganz großer Teil des Romans.
Und auch da anknüpfend, was sie, aber was auch andere Figuren in dem Buch tun, um mit so etwas umzugehen.
Ja.
Also wie sie sich das auch aneignen im Grunde. Das spielt ja auch eine Rolle. Ja,
ja. Ja. Also ich finde, es schwingt viel mit, auch unter diesen großen dramatischen Themen, die wir gerade besprochen haben. Und wir haben jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass die Romane sich an und für sich schon sehr ähnlich sind. Ne? Nicht nur vom Handlungsort her. Es kommen sogar Orte vor, wie Beeshorst zum Beispiel, ne? Der kommt, sowohl geht es um diesen Ort in Stromlinien als auch in Das Flüstern der Marsch. Das war ganz interessant. Plötzlich habe ich gedacht, kenne ich doch aus dem anderen Buch. In welcher Reihenfolge hast du gelesen?
Ich habe zuerst Das Flüstern der Marsch gelesen und dann Stromlinien.
Ja, ich auch, genau. Da dachte ich so, ach, es ist ja interessant. Und dann haben wir aber auch festgestellt, dass die sich in der Struktur ähneln.
Mhm.
Also, dass wir wie bei Das Flüstern der Marsch auch in Stromlinien Anna haben, die aus der Ich-Perspektive erzählt. Und dann kommen die anderen Fragmente, die anderen Handlungsstränge rund um Alea, rund um Emi, rund um Jale, in einer Sie-Perspektive dazu. Also auch ganz, ganz faszinierend fand ich das. Ja, und dann sind die Romane aber doch sehr unterschiedlich. Und wir sind auf noch etwas beim Lesen gestoßen. Ne?
Moment, ich will noch ganz kurz sagen, es gibt noch für die Erzählstruktur in Stromlinien noch immer mal so kleine Einschübe, die auch kursiv gedruckt sind, wo beschrieben wird, was mit einem Körper passiert, der in der Elbe untergeht.
Und das sorgt super doll für Spannung, ne? Weil man weiß, da gibt es quasi eine Leiche, aber weiß nicht, wessen eigentlich, ne?
Ja. Aber was du meinst, ist, glaube ich, dass die beiden Autorinnen sich auch nicht unbekannt sind und das lernt man im Nachwort.
Ja.
Deswegen ist es auch immer spannend, das Nachwort nochmal zu lesen.
Also
bei Rebecca Frank, die fängt erst an mit einer historischen Einordnung, denn viele der Geschehnisse im Buch basieren auf wahren Begebenheiten. Zum Beispiel das Schiff sinkt, auf dem Gunnar, der Vater von Emi ist, die München. Dieses Schiff gab es wirklich, es ist gesunken. Rebecca Frank hat das natürlich noch fiktionalisiert. Genauso wie das Unglück auf der Elbe, nicht das mit dem Sportboot, sondern später noch ein anderes. Auch da knüpft sie an wahren Begebenheiten an. Das löst sie alles nochmal auf und erklärt sie am Ende. Aber sie erzählt auch, dass Katja Keveritsch, die Autorin von Das Flüstern der Marsch, ihren Roman Test gelesen hat und Rebecca Frank auch bei Katja Keveritsch ja Unterschlupf gefunden hat, als sie eben für dieses Buch recherchiert hat.
Und das finde ich so spannend, Hella, als ich das gelesen habe im Nachwort, habe ich mir gedacht, aber ich versuche mir vorzustellen, wie diese beiden Frauen, die Autorinnen, die beide auch schon mehrere Bücher geschrieben haben, also das sind weder Stromlinien noch Das Flüstern der Marsch, ist hier ein Debüt, wie die sich dann so gerade drüber unterhalten, woran sie so schreiben. Und dann sagt die eine so, ja, mein Roman spielt in Marschland. Und sagt die andere, ja, meiner auch. Ja, bei mir geht's um so ein großes Familiengeheimnis. Ach echt, bei mir auch. Ja, ich habe irgendwie, ist das nicht cool? Also das muss doch wirklich interessant sein, wenn man das so feststellt. Und ich habe mir gedacht, eigentlich müssten wir das mal zum Anlass nehmen, Rebecca Frank und Katja Keveritsch in unserem Podcast einzuladen, mit ihnen mal drüber zu sprechen, was das für ein Schaffensprozess ist, wenn man feststellt oder ob man das dann irgendwann feststellt, ach krass, wir arbeiten ja an ganz ähnlichen Sachen und Themen und an ganz ähnlich strukturierten Romanen gerade.
Vor allen Dingen, wann wurde das klar?
Ja.
Weil Katja Keveritsch auch Rebecca Frank dankt in ihrem Nachwort. Und klar, irgendwann lesen die das gegenseitig, wahrscheinlich noch bevor es dann auch veröffentlicht wurde. Und wann ist das so, also wann pitcht man einer Freundin, Bekannten so die eine Idee?
Und die sagt, oh, die habe ich auch.
Wie weit ist man dann schon? Und sagt, ja, habe ich schon 100 Seiten, ich auch. Also das würde mich auch mal interessieren.
Ja, das machen wir mal. Wir fragen die beiden mal an. Vielleicht haben die ja Lust, uns da ein, zwei O-Töne zuzuschicken oder was zu erzählen.
Genau.
Okay, super, hier wird eingetütet.
So.
Also das ist durch Zufall passiert, ne? Vielleicht sollen wir das auch nochmal sagen, also dass wir diese beiden, dass wir nicht wussten.
Nein.
Sondern wir haben gesagt, wir machen was über Familiengeheimnisse. Ach, guck mal, hier das Flüstern der Marsch erscheint gerade, geht um Familiengeheimnisse. Gab es da nicht noch ein anderes im letzten paar Monaten, das erschienen ist? Ja, war das nicht Stromlinien? Ja, genau. Dann lesen wir uns meist nochmal den Klappentext oder Verlagsinfos durch, stellen fest, cool, in beiden geht es um eine Art von Familiengeheimnis, die nehmen wir zusammen. Und dann lesen wir und dann stellen wir erst fest, ne? Ach, es ist ja interessant.
Übrigens, die Marsch als Ort, als Setting für ein Buch, das ist uns ja nicht unbekannt, ne?
Überhaupt, ja.
Folge 95, also noch gar nicht so lange her, haben wir über Generationenromane gesprochen, nämlich um das Buch Marschlande und um das Buch Flusslinien. Titel sind auch ein bisschen ähnlich. Und ist das gerade irgendwie ein Trend, Bücher dorthin zu packen?
Ja, es ist ja eine super faszinierende Landschaft, die, glaube ich, auch einfach wahnsinnig viel hergibt, sehr geheimnisvoll ist, sehr rau ist, vielleicht auch einen speziellen Menschenschlag irgendwie beherbergt, wie dann oft so spezielle Landschaften. Und woran ich denken musste, ist ein bisschen der Gesang der Flusskrebse. Dieser wahnsinnige weltweite Bestseller von Delia Owens, amerikanische Autorin. Und da geht es so ein bisschen um eine ähnliche Landschaft, auch eine Form von Marschlande, so ein bisschen diese Sumpfgegend in den Südstaaten Amerikas. So. Und das war ja auch ein Roman, auch ein Spannungsroman übrigens, finde ich auch ganz interessant, der so wahnsinnig dieses Leben in der Natur, mit den Gezeiten, mit den Tieren dort, auf dem Boot und so, so verbunden hat. Und vielleicht hat das einfach so eine Art Trend ausgelöst. Weiß ich nicht, Vermutung einfach.
In Rebecca Franks Stromlinien gibt es ja auch ein Boot, wo Jale und Enna immer mit durch die Gegend fahren. Das wäre jetzt so eine Parallele. Bei Gesang der Flusskrebse gibt es auch ja, ein Verbrechen, spielt auch eine Rolle. Ja, vielleicht ist das so, was so inspiriert vielleicht.
Ich glaube, die Landschaft ist sehr fruchtbar, was auch so Bilder angeht und
Geheimnisse.
Geheimnisse und die Menschen und so ein bisschen dieses so Wasser als tiefes Element, das mitreißt und so. Da steckt sehr viel drin, finde ich. Und das kann ich schon total gut verstehen. Und ich meine, bei uns liegt dann vor den Toren Hamburgs natürlich auch diese Landschaft. Oder liegt das daran, dass wir jetzt hier in Hamburg sitzen und deswegen irgendwie näher dran auch an dieser Form von Romanen sind oder so?
Also du meinst, also,
wenn wir in München wären, würden wir dann mehr übers Alpenvorland lesen? Ich weiß es nicht genau. Was meinst du?
Ja, das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Aber ich meine, das sind ja keine klassischen Lokalromane.
Mhm.
Ja, interessant. Vielleicht auch eine Frage, die wir dann mal rausgeben können an die beiden.
Und ich habe manchmal gerade Dörte Hansen, Altes Land.
Auch ein Vorreiter auch, vielleicht.
Genau. Ja, kann auch sein, dass das so ein bisschen, weil das war ja auch ganz deutlich, hat das dort gespielt und diese Landschaft dort hat eine ganz große Rolle auch gespielt. Also ganz spannend, wir bleiben
ein
da mal dran.
Ein Geheimnis, das wir lüften.
Aber auf
möchten.
Jeden Fall war das jetzt dann 4 Romane rund um die Elborte vor Hamburg, die wir gelesen haben, in denen die Marsch eine große Rolle spielt.
Aber meine Vergleichsfrage bezieht sich natürlich nur auf diese beiden Bücher, die wir heute besprochen haben. Und es ging um Familiengeheimnisse und mich würde total interessieren, welches Buch war oder ist für dich denn geheimnisvoller?
Stromlinien ist für mich geheimnisvoller, weil ich das Gefühl habe, dass ich da ein paar mehr literarische Brotkrumen gefunden habe. Und ich sage kurz, was ich damit meine. Nämlich diese kleinen Hinweise, wie die Geschichten zusammenhängen. Und ich deswegen ein bisschen mehr detektivische Arbeit leisten konnte und so ein bisschen mehr schon früher so ein paar Linien erschließen konnte, wie diese Geschichten, die mir da erzählt werden, zusammenhängen. Und ich da ein bisschen mehr so auf die Fährte der Auflösung gekommen bin. Bei Das Flüstern der Marsch ist es noch mal viel überraschender, was, finde ich, da zum Schluss herauskommt, muss ich sagen. Und das mit einem Knall ohne Hinweise vorher. Meine Vergleichsfrage an dich, liebe Hella. Wir haben noch nicht über die Buchcover gesprochen. Wir haben gesagt, das Natursetting ist ein ähnliches. Ich finde, dafür sind es aber zwei sehr verschiedene Cover. Bei Rebecca Franks Stromlinien sehen wir so von oben, auch gezeichnet, eine Frau, die mit einem Boot auf die Elbe rausfährt und sehen halt diese Stromlinien, die sie mit sich zieht und den Weg, den sie ins Wasser zieht mit dem Boot. Und das Flüstern der Marsch ist nochmal so ein bisschen, finde ich, idyllischer und weiter. Man sieht Himmel, man sieht die Marsch, man sieht einen Vogel über die Marsch fliegen. Wenn du auf der Suche nach einem guten Familiengeheimnis bist, nach welchem Cover hättest du denn spontan gegriffen in der Buchhandlung?
Tatsächlich nach das Flüstern der Marsch. Einfach, weil ich das Cover schöner finde. Und wenn ich nur aufs Cover gucke, dann entscheide ich natürlich nach Optik.
Ist ein bisschen atmosphärischer, was die Naturlandschaft angeht, ne?
Ja, genau. Also das zieht mich tatsächlich mehr rein. Das andere Cover hat auch schon was so, ich will nicht sagen Comichaftes, aber das, weiß ich nicht, das andere so ein bisschen gemäldemäßig und das finde ich irgendwie schöner. Tatsächlich.
Sehr gut. Vielen lieben Dank. Und falls ihr noch mehr Lesestoff sucht, dann hört doch jetzt mal rein in unseren Lesetipp.
Lesetipp.
Hallo ihr Lieben, ich bin Vivian Rosberg, die Autorin von Die kleine Elfe, ein Buch über Mut und Willenskraft und die Stärke, die in jedem von uns liegt. Und ich habe einen Lesetipp für euch, abgesehen von meinem Buch. Finde ich ganz toll, die Little People Big Dreams Serie, wo Berühmtheiten von Kindestagen bis später begleitet werden und den Kindern gut erklärt wird, wie man seine Träume verwirklichen kann.
Vielen Dank für diesen Lesetipp. In der nächsten Folge, in der nächsten regulären Folge von Seitenweise Glück, geht es um eines unserer Lieblingsgenres, möchte ich behaupten, nämlich Thriller.
Ja. Und ich finde vor allen Dingen eine Unterart dieses Lieblingsgenres, nämlich wir sprechen über Auftakt-Thriller einer ganzen Reihe, die danach kommt. Und da haben wir einmal Lisa Marklunds Der Polarkreis aus Skandinavien.
Und Wenn sie wüsste von Freda McFadden, die ja auch irgendwie durch die Decke geht mit ihren Thrillern.
Absolut. Und ich finde, Auftakte zu Reihen sind immer was Besonderes, weil wenn man das erste Band liest und es gefällt und man sieht, es gibt noch 3, 4, 5 weitere, ist das nicht immer herrlich, Hella?
Ich freue mich drauf.
Ja, gerade jetzt im Herbst.
Ich habe auch wieder Lust. Wir haben lange keine Krimis und Thriller gemacht. Freue mich richtig drauf.
Von Familiengeheimnissen zu Thrillern, es bleibt spannend und spannend bleibt es auch für uns, weil wir nämlich super gerne hören wollen, was ihr so denkt über die Bücher, die wir besprechen. Vielleicht habt ihr Kritik, Lob oder auch einen Romanwunsch an uns, dann schreibt uns immer total gerne an buchclub@bilderfrau.de. Wir freuen uns über jede Zuschrift.
Ihr könnt uns bei Instagram folgen auf dem Account von Bild der Frau.
Wir freuen uns riesig, wenn ihr eine Bewertung dalasst auf der Podcast-Plattform, auf der ihr seitenweise Glück hört. Einfach ein kleines Kommentar schreiben oder aber auch total gerne 5 Sterne geben oder eine andere nette Bewertung dalassen.
Ihr dürft auch jederzeit diese oder andere Folgen an andere weiterleiten, bei denen ihr denkt, die hätten auch mal ein bisschen Lust auf Leseliebe aufs Ohr.
Und zu allerletzt, wenn ihr keine unserer Folgen verpassen wollt, immer sonntags seitenweise Glück, dann aktiviert die Glocke oder drückt auf Folgen. Das ist für uns super und für euch auch, weil ihr dann keine neue Folge verpasst.
Kleiner Service von uns für euch. Also, liebe Dörte, wir müssen weiterlesen, legen los und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.
Sowas von. Tschüss.
Indulge in holiday cravings with the nutrition you need from Kachava's All-in-One Whole Body Shake. It's 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Try their newest flavors, like the limited edition Chocolate Mint. With Kachava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to Kachava, K-A-C-H-A-V-A.com, and use code FITNESS for 15% off.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.